السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات
وهم بودن بودن حالیکن پروفیٹن صلی اللہ علیہ وسلم گزاک تک حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اونٹ دی اینگل شیکن درود ان دین پروفیٹن صلی اللہ علیہ وسلم او ایئر دی گلاوبٹ ہات اوخ ایئر زولٹ سلام درود فر ان begrenzt hat und kein Wort hierfür verwendet hat. Es gab ja viele Worte, die man nutzen konnte, viele Wörter, die man nutzen konnte, um die Taten des Heiligen Propheten Sallam zu preisen und zu beschreiben, aber Gott hat kein Wort, kein bestimmtes Wort benutzt. Das zeigt, dass in der Seele des Heiligen Propheten Sallam so groß waren, so unbegrenzt waren, dass Allah kein bestimmtes Wort, das den Preis, den Lob begrenzt hätte, benutzt hat. حضرت اسلام زاک وائٹا ایس اس داہر ڈی اوف کابے ڈیئر گلوئی بیگن دس وینزی ڈی تھارٹن دس ہلیگن پروفیٹن صلی اللہ علیہ وسلم زین لیزن حضور زاکت وین ڈیئر گلوئی بیگن ڈی تھارٹن دس ہلیگن پروفیٹن صلی اللہ علیہ وسلم زی تن در بلیست دن اس دی اوف کابے دس گلوئی بیگن دس ایر درود ان سلام ریسیٹیئر اون دارن ڈینکٹ دس ڈہلی کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انز گروس ان کے فالن کے تھان ہات دس ایر انس گیت سائٹ ہات وی مان دی انوائزنگن اللہز بیفولت ان وی مان زی دی تھات ام زیتسٹ عبادت کے معیار حاصل کرنے کے راستے دکھا دیے وی مان سم بائشپیل گوٹ ان بیٹڈ مخلوق کا قدا کرنے وی مان seinen Pflichten gegenüber den Mitmenschen nachkommt. Dieses Bewusstsein hat der Heilige Prophet صلی اللہ علیہ وسلم uns gegeben und in uns entwickelt und dadurch können wir auch die Nähe Allahs erreichen. Das alles verlangt von uns, dass wir den Heiligen Propheten صلی اللہ علیہ وسلم auf den Heiligen Propheten صلی اللہ علیہ وسلم درود schicken und auch, dass wir der Welt hiervon mitteilen und bekannt machen, welche Verhalten er gezeigt hat, sallallahu alaihi wasallam. Immer wenn das Leben des Heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, vor den Nichtmuslimen kam, haben jene von ihnen, von denen, die gerecht waren, haben trotz konfessioneller Unterschiede ihn gepriesen. Heutzutage ist das so, dass die Gegner des Islam den Heiligen Propheten selbst und seine Lehren kritisieren. Diese Leute haben entweder keine Gerechtigkeit im Herzen oder sie kennen das schöne Verhalten des Heiligen Propheten nicht. Deshalb, um der Welt die Lehren des Propheten und sein Verhalten zu zeigen, ist auch unsere Aufgabe. Und das habe ich immer wieder betont. یا دنیا میں ڈوب کر ایسے بن جاتے ہیں کہ ان پر دنیا داروں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. Es gibt Menschen, die von ihrer Natur aus so sind, dass sie von anderen etwas nicht annehmen. Es ist für sie einfacher, wenn jemand von ihrer Mitte aus etwas gesagt hat, wenn man das ihnen vorträgt, dass sie das eher akzeptieren. Und deshalb sind die Meinungen von den Nicht-Muslimen, die über den Heiligen Propheten Sallam etwas geschrieben und gesagt haben, auch an sie herangetragen werden. Und ich werde heute einige dieser Zitate heute vorlegen. Manche von diesen zitierten Menschen waren Gegner des Heiligen Propheten Sallam, aber sie waren dazu gezwungen, die Wahrheit zu akzeptieren und anzuerkennen. George Sale, der den Heiligen Koran ins Englische übersetzt hat, ist selber kein Befürworter des Islam. Und er schreibt über einen anderen Autor. Dieser Autor, den er zitiert, hatte über den Heiligen Propheten geschrieben, Spin Hemis, when it's a city of Nabe, there's a city at Auto, they're shriped. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bar vollkommen mit und von Natur aus begabt. Er war gerecht gegenüber den Menschen. Er war mutig, er war standhaft und vor allem war er sehr, sehr respektvoll gegenüber Gott und seinen Namen. Er war gegen den Ehebrechern, gegen denen, die umsonst ihr Geld ausgeben, jene, die Falsches im Namen Allahs sagen oder schwören. Er pflegte Allah, also Gott, zu lobpreisen und so weiter. Und trotz all dieser Sachen hat er aber an anderer Stelle den heiligen Propheten sallam auch kritisiert und verleumdet. Aber auf jeden Fall gibt es eine andere Autorin, Stanley Lanepool, sie schreibt, Muhammad sallam, als er in seine Stadt Mekka eintrat und alle Mekkaner verzeihte, war das ein Sieg, dessen Beispiel in der Geschichte der Welt nicht zu finden ist. Dann in dem Buch Outline of History vom Herrn Wales steht, ein Beweis für die Wahrheit des Propheten des Islam ist, dass diejenigen, die ihn am besten gekannt haben, ihn als Erste auch akzeptiert haben. Er war kein Lügner. Es kann nicht verleugnet werden, dass Islam sehr viele gute Eigenschaften in sich trägt. Der Prophet des Islam hat eine Gesellschaft gegründet, in der Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit keinen Platz finden. Dann schreibt Delesi Olere in seinem Buch Islam at the Crossroads, die Geschichte hat gezeigt, dass die Verleumdung oder die Kritik, dass Islam durch Schwert und durch Zwang und Gewalt Verbreitung gefunden hat, ist ein Märchen, ein erfundenes Märchen. Und unter den größten Lügengeschichten der Welt. Dann schreibt Mahatma Gandhi in seinem Buch, ich wollte über die Person mehr lernen, die Hunderttausende von Menschen zu seinen Anhängern zählte. Als ich sein Leben las, war ich davon überzeugt, dass er nicht durch Schwert den Sieg davon getragen hat, sondern sein Erfolg lag darin begründet, dass er standhaft seinen Aufgaben sich gewidmet hat und vollkommenen Vertrauen in seine Mission hatte und er dafür auch unermüdlich gearbeitet hat. Das waren die Eigenschaften, die ihm zum Sieg verhalfen. Als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, war ich traurig darüber, dass das Buch bereits zu Ende gewesen ist. Dann schreibt Lieutenant General Beckett, wenn ich das richtig gehört habe, der 1986 gestorben ist, er schreibt in seinem Buch, was auch immer meine Leser denken, من کن اب نشت لوگنن دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسپریٹوئلے ارفارونگن دی اسپریٹوئل ارفارونگن دیر لوئٹے des Alten, des Neuen Testaments und der großen Heiligen des Christentums in sich tragen oder zu denen ähnlich sind. Solche spirituelle Erfahrungen sind ein Zeichen für den Anfang eines reinen, heiligen Lebens. Solche Erfahrungen sind gemein unter vielen Menschen, die tausende Jahre voneinander getrennt lebten, aber dennoch sind all diese Erfahrungen erstaunlich zueinander sehr ähnlich. Und es ist nicht möglich, dass diese Leute all diese Visionen und Offenbarungen und Träume erfunden haben, obwohl sie voneinander keinerlei Kenntnisse besessen haben, dass deren spirituelle Erfahrungen dennoch so ähnlich sind. Dann schreibt er über die Auswanderung nach Äthiopien. Es zeigt, die Liste der Auswanderer zeigt, dass alle Leute, die darunter gezählt werden, jene Menschen sind, die Muslime geworden waren und der Prophet mit nur wenigen Leuten in Mekka zurückgeblieben war. Und das ist etwas, was beweist, dass er das höchste Niveau in Standhaftigkeit und an Gottvertrauen erlangt hatte. Dann John Davenport schreibt in seinem Buch, vier Jahre nach dem Tod von Justinius, wurde ein Mensch in Mekka geboren, der die Menschheit am meisten beeinflusst hat, und dieser Mensch hieß Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und manche europäische Autoren bezeichnen ihn als Lügner, aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte solche Eigenschaften in sich, dass er das Schicksal mehrerer Völker bestimmt hat. Als er zu reden pflegte, sprach er eloquent, und seine Religion hatte in Essenz daraus bestanden, dass Gott nur ein einziger Gott ist. Und er hat, um dies zu beweisen, nicht argumentative Diskussionen angefangen, sondern seinen Anhängern gelehrt, dass sie sich reinigen sollten. Er bevorzugt das Spenden und sich reinigen über alle anderen Taten. Dann schreibt er, er bekam die Gelegenheit, die nur wenige Menschen erhalten. Er war der am besten geeignetste Mensch seiner Zeit. Er hatte das Organisationstalent, er hatte Gottvertrauen, und er war zutiefst davon überzeugt, dass er von Gott gesandt worden ist. Hätte er diese Eigenschaften nicht gehabt, so wäre ein großes Kapitel in der Geschichte der Menschheit nicht geschrieben worden. Also sagt, das ist ein Mensch, dieser Autor ist ein Mensch, der kein positives Verhältnis zu dem Heiligen Propheten hat. Dann ein christlicher Priester, Smith, schreibt, dass der Papst und der die Person des Papstes und des Kaisers waren in dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam vereint. er war Papst, also religiöser Lehrer, aber er war auch ein Kaiser. Aber dennoch hat er den Pomp und alles andere, was Kaiser mit sich trägt, nicht gehabt. Wenn es einen General, wenn es einen Kaiser gibt, der ohne Pomp und ohne große Armeen Länder erobert hat, so ist das der Prophet gewesen. Dann schreibt er, diejenigen, die ihn am Anfang akzeptiert haben, waren jene, die ihn sehr gut gekannt haben. Zum Beispiel seine Frau, sein Sklave, sein Cousin und sein Freund, über den Muhammad gesagt hatte, dass er der einzige Mensch ist, die Muslime geworden sind, der niemals in, ihm den Rücken gekehrt hat und der immer zu ihm gehalten hat. Dann Bosworth schreibt weiter an einer anderen Stelle, jene Traditionen, die der die Muhammad verbietete, die hat er nicht nur verboten, sondern ausgetilgt. Zum Beispiel das Töten von kleinen Mädchen oder das Opfern von Menschen oder Blutfäden oder unbegrenzte Heiraten mit Frauen oder Alkohol trinken und unbarmherziges Verhalten zu den Sklaven. Hätte er diese Sachen nicht verboten und vertilgt, so wären sie immer noch heute in der Welt vorherrschend gewesen. Dann schreibt er an einer anderen Stelle, er hat all das bewirkt, was man nicht bewirken kann, ohne dass man tiefen Glauben an sich und an seine Mission hat. Jedes Ereignis aus seinem Leben zeigt, dass er mutig gewesen ist und es, sein Leben zeigt, dass er ein Mensch war, der langsam, aber stetig seinem Ziel näher kam. Man kann sagen, dass die damalige Situation des Arab, des Landes Arabiens zeigt, dass damals solch ein Mensch notwendig gewesen ist und die Zeit für einen Propheten gekommen war. Dann schreibt er weiter an anderer Stelle, ich bin nicht darüber erstaunt, dass Muhammad wie sehr er mit der Zeit sich verändert hat, aber ich bin darüber erstaunt, dass wie wenig er sich geändert hat. Als er Schafe zu pflegen oder Kamele zu weiden pflegte, in dieser Zeit oder später als Prophet, als er in Mekka war mit wenigen Anhängern und später als er ein erfolgreicher Sieger gewesen ist und Länder erobert hat und mit den Kaisern von Byzanz und Persien korrespondiert hat. In all diesen Situationen ist er gleich geblieben und ich glaube nicht, dass wenn sonst ein Mensch all diese Änderungen erlebt hätte, dass er in seinen äußeren Umständen so stetig und beständig geblieben wäre. All diese Veränderungen fanden statt, aber ich sehe in seinen äußeren Umständen und in seinem Leben Gleichheit. Dann schreibt er an anderer Stelle, die Siege haben in seiner Person weder Arroganz noch Hochmut erzeugt. Hätte er für egoistische Motive diese Siege errungen und diese Kriege geführt, dann wäre dies passiert. Die Einfachheit seines Lebens, die am Anfang vorhanden war, ist in seinem Leben immer bestehen geblieben. Und immer, wenn die Leute zu ihm kamen und ihn außerordentlich versuchten zu ehren, so vermied er dies oder hielt sie davon ab. Sir William Muir schreibt in seinem Buch, nachdem er, dass der Prophet seine Aufgaben zu Ende zu machen pflegte und er nichts anzufangen pflegte, was er auch nicht zu Ende führen wollte. Wann er auch immer sich zu einer Richtung oder zu einem Menschen zu wenden pflegte, so wendete er sich nicht halb zu ihm, sondern ganz. Wenn er jemandem die Hand gab, so pflegte er seine Hand nicht zurückzuziehen. Er pflegte die Aussage des anderen komplett und zu Ende zuzuhören. Wenn er etwas spendete, jemandem etwas gab, so pflegte er dies mit seiner eigenen Hand zu geben. Er pflegte zu Hause seinen Frauen zu helfen. Leute, die zu ihm kamen, pflegte er herzlich selbst willkommen zu heißen. Die Geschichte zeigt, dass Muhammad ein fähiger Regent gewesen ist. Und das Erstaunlichste ist, dass er nicht mal schreiben konnte. Ich schreibe dann weiter an einer anderen Stelle. Er hatte einen sehr guten Charakter. Er pflegte, seine geringsten Diener zu beachten und um sie zu kümmern. Er war sehr demütig. Und durch diese Eigenschaften pflegte er, die Menschen in seiner Umgebung für sich zu gewinnen. Wenn er eine Einladung bekam und dieser Einladung nicht folgen konnte, so pflegte er still zu sein. Er verachtete keine Einladung und alle, die zu ihm kamen, dachten, dass sie die wichtigsten seiner Gäste sind. Wenn jemand zu ihm mit einer guten Nachricht eines Erfolges kam, so pflegte er, ihn zu sich zu ziehen und ihn zu umarmen. Er pflegte, mit den Kindern gütigst umzugehen. Er scheute nicht davor, auf dem Weg den Kindern die Hand zu geben und ihnen zu grüßen. Er pflegte, beim Essen andere hinzuzuladen. Er war barmherzig und diese Barmherzigkeit sieht man in alle seine Taten. Muhammad war ein treuer Freund. Er liebte Abu Bakr mehr als einen Bruder. Er liebte Ali mehr als einen Vater. Und Zaid, der sein Sklave war, den zog er sich so sehr an sich, dass er es bevorzugte, beim Propheten zu bleiben, als statt mit seinem Vater zurückzukehren, zu seiner Familie zurückzukehren. Vor der Wahl gestellt, nahm er das Hemd von Muhammad sallam in seiner Hand und sagte, Sie sind mein Vater und Sie sind meine Mutter. Bei dem Ereignis von Baitul Rizwan versprach er für seinen Schwiegersohn selbst sein Leben hinzugeben. Dies zeigt seine Treue zu seinen Freunden, seinen Verwandten, Bekannten. Diese Liebe zu seinen Mitmenschen und Freunden sieht man in seinem Leben, in all seinen Taten. Er war barmherzig gegenüber seinen Gegnern. Die Mekkaner hatten lange Zeit ihn verfolgt und es hätte dazu führen müssen, dass der Sieger von Mekka sie hart bestraft hätte. Aber ausgenommen einige wenige verzeihte er sie alle. Alle ihre Ungerechtigkeit und Verfolgung ließ er ihnen gewähren und verzeihte sie. Selbst jene, die jahrelang ihn widersetzt hatten, und das ist ein leuchtendes Beispiel von seiner Barmherzigkeit und seinen gütigen Umgang mit den Gegnern. Dann schreibt William Muir an einer anderen Stelle. Schreibt, also sagt, zwar kritisch gegenüber dem Koran und dem Heiligen Propheten, aber hier an dieser Stelle schreibt er, für die Wahrheit des Mohammed gab es ein Zeichen, dass alle, die an ihn geglaubt haben, einen sehr hohen Charakter besessen haben. Seine nahen Verwandte und seine engste Freunde haben an ihn geglaubt und diese Leute kannten seinen Charakter und sein Leben und wussten alle seine Charakterstärken und Schwächen. Sir Thomas Carlyle schreibt über den Heiligen Propheten, eine andere Sache, die wir nicht vergessen sollten, ist, dass er keine Bildung genossen hat. Das, was wir Schule nennen, das hat er nicht genossen. Die Araber wussten nicht, wie man schreibt. Es sieht so aus, dass es richtig ist, dass Muhammad selber nicht schreiben konnte. Alle seine schulischen Leistungen sind seine Erlebnisse in der Wüste. Durch diese Umgebung hatte er nicht viel, aus dieser Umgebung hatte er aber nicht viel lernen können. Damals in der arabischen Wüste gab es auch keine Bücher. Er besaß kein Wissen außer mündlich tradierte Geschichten. Und alle Wissenschaften und Wissensgebiete, die in den Büchern niedergeschrieben wurden, existieren für ihn nicht. Dann schreibt er, über das Eheleben des Heiligen Propheten Sallam. Wie wurde er Partner von Khadija radhiyallahu anha? Er, wie ist das ihm für ihn möglich gewesen? Dies machte er mit äußerster Wahrheit und Fleiß. Dies führte dazu, dass Khadija Zilanho ihm gegenüber dankbar gewesen ist. Die Geschichte der Heirat dieser beiden Menschen ist eine sehr schöne Geschichte. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war damals 25 Jahre alt und Khadija Zilanho war bereits 40. Es sieht so aus, dass er mit dieser Frau ein erfülltes Leben verbracht hatte, hat. Sein Leben mit Khadija radhiyallahu anha ist ein Zeuge darüber, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein Lügner gewesen ist. Er verbrachte seine ganze Jugend mit ihr und war ihr troje un bar zeer jana bichung zeer lieb voll zu ihr. Er schreibt dann weiter: Unter uns, also den Christen, ist weit verbreitetes Vorurteil vorhanden, dass Muhammad ein Lügenprophet gewesen ist, und dass seine Religion nur eine Erfindung ist. Diese Vorurteile sind an sich falsch und Lügen. Und diese Lügen und diese falsche Kritik müssen wir zurückweisen, denn die Lehren des Propheten sind heute nach 1200 Jahren immer noch vorhanden. Und so viele Menschen glauben an die Lehren Muhammad wie an keinen anderen Mensch. Und ich denke, dass es nicht möglich ist, dass ein Lügenprophet solche Lehren so weit verbreiten kann. Ein anderer Autor schreibt in seinem Buch History of Turkey: Wenn man drei Maße annimmt, um die Wahrheit einer Person festzustellen und festzustellen, wie begrenzt seine Möglichkeiten sind und wie groß sein Erfolg gewesen ist, so wird man heute in der Geschichte der Welt keinen Menschen finden, die solchen Erfolg genossen haben. Es gab einige wenige Generäle, die zwar große Länder erobert haben, aber sie haben keinen Bestand gehabt und diese Reiche wurden vor ihren Augen teilweise zerstört. Aber die Lehren Muhammad haben in verschiedenen Ländern verschiedene Völker zu verschiedenen Zeiten bis zu einem Drittel der Welt vereint. Muhammad hat nur eine Basis gehabt und das war ein einziges Buch, nämlich der Koran. Und durch dieses Buch hat er jedem Menschen, der an ihn geglaubt hat, eine Identität gegeben. Er war ein Philosoph, er war ein Prophet, er war ein Anwalt, er war ein Krieger, er war ein General, er war ein Lehrer, er hat Dutzende weltliche Reiche und ein religiöses Reich gegründet. Ist es möglich, dass jemals ein Mensch in der Welt gelebt hat, der noch mehr geleistet hat als Muhammad? Dann schreibt John Davenport. Kann man verstehen, dass ein Mensch, der Polytheismus, Götzendienst abschaffte und stattdessen den Glauben an einen einzigen Gott tief in den Menschen verwurzelt hat, dass solch ein Mensch nur ein Lügner gewesen ist? Das können wir nicht behaupten. Es ist kein Zweifel darin, dass Muhammad diesen Sieg nicht davon getragen hat, außer durch tiefen Glauben an seiner Mission und durch seine Lehren, durch seinen Charakter. Selbst jene, die eng bei ihm waren, haben niemals Zweifel an seine Ehrlichkeit gehabt. Dann sagt er, man kann in der Tat sagen, dass wenn westliche Prinzen statt den Muslimen The Orientalish Linda Erobert Hatton, so Hattonzi, den Muslimen gegenüber nicht jenes Verhalten gezeigt, das die muslimischen Prinzen gegenüber den Christen gezeigt haben. Denn die christlichen Prinzen haben gegenüber jene Menschen, die nicht ihrer Ansicht waren, dieses Verhalten nicht gezeigt. Dann schreibt er weiter, unter den Siegern und Generäle und großen Lehren ist kein einziger über dessen Leben mehr und so ausführlich überliefert worden ist, wie über das Leben des Propheten. Dann schreibt Michael Hart in seinem Buch über die the most 100 influential people in the history. Ich habe den Namen Muhammad s.a.w. an erster Stelle gewählt und vielleicht werden einige Leser darüber erstaunt sein und danach fragen, aber er ist der einzige Mensch in der Weltgeschichte, der sowohl in der religiösen Sphäre als auch in der weltlichen Sphäre den größten Sieg errungen hat. Wenn man sieht, wie Muhammad s.a.w. die Menschen beeinflusst hat, so sieht man, dass auch Islam seine Anhänger zutiefst beeinflusst hat. Und deshalb ist es auch ersichtlich, dass die große Anführer der Religionen im Koran mit Respekt behandelt werden. Und wenn man die Weltbevölkerung sieht, so findet man, dass etwas so und so viele Millionen Menschen dem Islam anhängen. Und deshalb würden sie vielleicht fragen, warum Jesus nicht ihm vorgezogen worden ist. Aber ich denke, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen noch größeren Einfluss gehabt hat, denn Jesus hat zwar die Menschen beeinflusst, aber das Christentum ist durch St. Paulus insbesondere beeinflusst und verbreitet worden. Dann schreibt er, dahingegen ist das so, dass im Islam alle Lehren auf Muhammad sallam selbst zurückzuführen sind. Und er ist das, der diese Religion selbst gestaltete und auch die Religion befestigte und verbreitete. Und das Buch, nämlich Koran, hat er auch selbst geschrieben. Er hat es natürlich so geschrieben, sagt Hazur. Aber ich schreibe weiter. Er sagt, dass der Koran ihm von Gott offenbart worden ist. Und der größte Teil von diesem Koran ist in seinem Leben niedergeschrieben worden und bald nach seinem Tod fand es auch seine Verbreitung. Deshalb widerspiegelt der Koran das Leben des Propheten und seine Lehren wieder, wohingegen die Lehren von Jesus nicht auf diese Art versammelt worden sind. Die Muslime betrachten den Koran genauso wie die Christen die Bibel. Und auf diese Weise hat Muhammad s.a.w. direkt und unmittelbar die Menschen beeinflusst. Und ich denke sogar, dass Muhammad s.a.w. die Menschen noch mehr beeinflusst hat als Jesus und St. Paulus zusammen. Also sagt er auf jeden Fall, akzeptiert er, dass der Heilige Prophet sallam die Menschen so sehr beeinflusst hat. Und dann hat er auch weiter geschrieben, dass der Heilige Prophet sallam außer ein religiöser Anführer zu sein, auch ein weltlicher Anführer gewesen ist und Jesus auch diese Eigenschaft nicht besessen hat. Dann schreibt Karen Armstrong, A biography of the Prophet, the Shaibzi in Dinabuch. Muhammad sallallahu alaihi wasallam musste eigentlich von null anfangen, um den Glauben an einen einzigen Gott zu verbreiten. Das arabische Volk war für Tawhid, für die Einheit Gottes nicht bereit. Sie waren noch nicht so weit, dass sie solch eine Idee akzeptieren konnten. In dieser Gesellschaft diese Idee zu verbreiten war sehr gefährlich. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam wäre sehr hätte sehr großen Glück gehabt, wenn er in dieser Gesellschaft sein Leben hätte retten können. Und das ist in der Tat so. Und in der Tat so, dass er den meisten Teil seines Lebens in Gefahr verbrachte, aber dennoch war er siegreich. Er hat den Atheismus aus dem arabischen Volk vertilgt. Dann schreibt sie weiter, es war der Westen und nicht der Islam. Sie schreibt über das Christentum hier. Es war der Westen und nicht der Islam, der religiöse Diskussionen verbietete. Während der Kreuzzüge lernt man, dass der Westen versucht hat, seine religiösen Gegner zu vertilgen. Und sie haben dabei solche Ungerechtigkeiten begangen, deren Beispiel in der Geschichte nicht zu finden ist. Und sie haben die christliche Konzepte von Dreieinigkeit und Dreifältigkeit haben mit Judentum und mit Islam nichts zu tun, und in der Sichtweise der Juden und der Christen ist das sogar eine Form von Schirk. Viel Götterei. Jetzt schreibt sie weiter, wenn man weiß, wie der Prophet sein Leben verbracht hat und wie er sich verhalten hat, dann ist es unmöglich für einen Menschen, dass er diesen Propheten nicht respektiert. Das, was ich schreibe, das kennen die meisten Menschen bereits. Aber jedes Mal, wenn ich über sein Leben lese, spüre ich in mir erneut einen neuen Respekt für diesen arabischen Lehrer. Dann schreibt ein anderer Autor, der arabische Muhammad hat niemals einen Krieg angefangen. Jeden Krieg, den er geführt hat, war ein Verteidigungskrieg. Und diese Kriege wurden geführt, damit er sie ihr Leben retten konnten. Man kann mit Zuversicht sagen, dass 140 Millionen, also dieses Buch wurde 1959 publiziert, von 150 Millionen Christen haben vor kurzem 150.000 Menschen mit einer einzigen Bombe getötet. Aber man kann kein Beispiel finden, in dem die Muslime mehr als 500 Menschen getötet haben. Wenn man jene Kriege mit den heutigen Kriegen vergleicht, so ist das eine Dummheit. Und selbst mit den Kriegen während der Kreuzzüge und der Inquisition kann man die Kriege der Muslime nicht vergleichen, wo man erfährt, dass christliche Heere umher gingen und ihre Füße waren bis zu den Knien im Blut versunken. Dann schreibt ein weiterer Autor, die christlichen Priester kritisieren Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Lehren. Es ist eine große Heuchelei, die hier begangen wird. Wer war es, der die Menschen aus Spanien vertrieb, weil sie nicht wahre Christen waren? Und wer war es, wer Hunderttausende von Menschen in Peru und Mexiko tötete und versklavte, weil sie nicht Christen waren? Und was war das Beispiel, das die Muslime zeigten, dass sie jahrhundertelang in Griechenland den Christen erlaubten, an ihre Orte und in den Kirchen zu beten und zu leben? Dann schreibt dieser Godfrey weiter, unter den Kalifen der Muslime sieht man, finden wir nichts, was auch nur halb so schlimm wäre wie die Inquisition. Man findet kein Beispiel dafür, dass jemand deshalb verbrannt wurde, lebendig verbrannt wurde, dass er nicht Muslim geworden ist. Das war der Einfluss der Lehren des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also sagt weiter, in Edward Gibbon schreibt in The History of the Saracen Empire, Muhammad sallallahu alaihi wasallam's Lehre, dass sie immer noch vorhanden ist, versetzt uns in Erstaunen. Jenes Fundament, das er baute, ist nach 1200 Jahren immer noch in Afrika, in Indien, in Asien und Fernost vorhanden. Die Anhänger Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind auf dem Islam standhaft geblieben. Die Essenz der muslimischen Lehre ist, dass ich an einen einzigen Gott glaube und an den Gesandten Gottes. Das Konzept vom Gott ist in den Ansichten der Muslime mit der Zeit nicht verändert worden, hat nicht zum Gottesdienst geführt. Und die lebendigen Aussagen des Propheten behalten den Verstand und das Verhalten der Muslime. Also sagte er, möchte damit andeuten, dass es nicht so passiert ist wie im Christentum, wo die Leute einen Menschen zum Gott angenommen haben. Also sagt, wir hoffen, dass die Menschen zu dem Heiligen Propheten kommen, der Retter der Menschen ist, nur und nur der Heilige Prophet. Und jeder, der gerecht ist, der wahrhaftig ist, auch wenn er ein Nicht-Muslim ist, so wird er zu dem gleichen Ergebnis kommen, so wie ich das Ihnen vorgetragen habe, und es gibt unzählige weitere. Die früheren Propheten sind als wahrhaftig zu erkennen, wenn man den Heiligen Propheten befolgt. Das ist der Rang von Khatam al-Nabiyyin, das jeder Ahmadi in der Welt verkünden soll. Und ich möchte auch in diesem Zusammenhang sagen, dass seit gestern gibt es in Rabwa Khatam al-Nubuwwat Konferenz, und der politische Aussagen gemacht werden, und die Ahmadis und Hazrat Masih Islam werden beschimpft werden, und sonst nichts Sinnvolles wird dort geschehen. Und das alles passiert in dem Namen von Khatm al-Nabuwwat und der Liebe zu dem Heiligen Propheten. Möge Gott sie diesen Leuten Vernunft geben, und die Glauben, die verkünden dadurch Khatm al-Nabuwwat. Aber das ist deren Tat. Aber wie ich gesagt habe, die Aufgabe der Ahmadis ist, dass sie die Wahrheit über Khatm al-Nubuwwat verbreiten. Und das ist dann möglich, wenn man die Lehren des Heiligen Propheten der Welt kundtun. Möge Allah uns dazu befähigen. Vor zwei Wochen habe ich in der Khutbah, also am 21. September, hatte ich auch die Anwälte über die Anwälte gesprochen, dass sie zusammentreffen. Ich weiß nicht, ob die muslimische Anwälte das machen oder nicht, aber die Ahmadi Anwälte haben etwas angefangen, auch in Pakistan, wie man Respekt gegenüber religiösen Gefühle und über die Grenzen der Meinungsfreiheit, was man da machen kann. Inwieweit kann man das eingrenzen? Es sind einige Punkte zusammengetragen worden in verschiedenen Ländern. Gibt es hier Urteile der Gerichte und es gibt verschiedene internationale Gesetze, nationale Gesetze. Auch diese sind zusammengetragen worden und zu uns hierhin geschickt worden. Ich habe diese an verschiedene Anwälte in verschiedenen Ländern weitergeleitet, weil unsere Anwälte, die in Pakistan sind, und die Anwälte aus Pakistan haben gesagt, dass wenn jemand diese Aufgabe erledigen kann, weltweit, so kann das nur Jamaat-e-Ahmadiyya tun. Ich habe auf jeden Fall diese Punkte an verschiedene Anwälte weltweit geschickt und sie sollen schnellstens darüber nachdenken und ihre Meinung zu mir schicken, damit diese Meinungen ausgetauscht werden können und wenn man etwas Praktisches machen möchte, dass man das dann auch machen kann. Möge Allah all diese Anwälte dazu befähigen, dies schnellstmöglich zu machen. Desgleichen die Politiker, die in verschiedenen Ländern sind, auch da müssen die Ahmadis, die ihnen nahe sind oder mit ihnen Kontakt haben, sollen mit denen das besprechen und auf verschiedene Fora diese Frage aufwerfen, dass man Meinungsfreiheit auch bestimmte Grenzen setzen muss. Sonst wird es noch mehr Unfrieden geben. Desgleichen möchte ich auch zum Dua aufrufen, dass sie heutzutage für die Muslime sehr viel beten sollen. Möge Allah die Regierenden der Muslime, die Vernunft und Einsicht gewährt, dass sie nicht mit dem Leben ihrer Bevölkerungen spielen. Dass Gott den muslimischen Regierungen die Vernunft und Einsicht gewährt, dass sie nicht gegenseitig bekämpfen. Heutzutage gibt es wieder das Problem zwischen Türkei und Syrien. Muslime gegen Muslime kämpfen zu lassen, ist die Absicht oder die Agenda der nichtmuslimischen Mächte. Das verstehen die Muslime nicht. Möge Allah die muslimische Umma beschützen und diesen Leuten die Vernunft geben, dass sie das verstehen und einsehen und dass sie ihrer Pflicht gerecht werden. Nach dem Jumma-Gebet werde ich auch einige Janaza-Gebete leiten. Das erste ist von Khwaja Zahur Ahmad Sahib, Sohn von Khwaja Manzoor Ahmad Sahib aus Sargur, Pakistan. Er kam aus Kot Momin. Zur Zeit seines Urgroßvaters kam Ahmadiyyat in der Familie. Er ist gestern getötet worden. Inna lillahi wa inna Der Shahid kam aus einer Familie, die Geschäftsleute sind. Gestern Gnacht ist er getötet worden. Abends 9 Uhr ist er von seinem Hause rausgegangen auf dem Fahrrad. Da es gab 2 Leute auf Motorrad, die auf ihn gewartet haben, und sie haben ihn mit einer Pistole beschossen und er bekam eine Kugel im Kopf. Jemand sah ihn niederstürzen und benachrichtigte die Polizei oder die Ärzte, aber er starb an Ort und Stelle. Er war ein Geschäftsmann und hatte ein Geschäft gemietet gehabt. Die Gegner der Jamaat haben immer wieder versucht, ihn dort zu vertreiben, zu verjagen, haben versucht, sein Geschäft zu schließen, haben dagegen protestiert und so weiter. Aber er ist standhaft geblieben, hat sein Geschäft weitergeführt. Er war ein sehr einfacher Mensch, obwohl er reich war, hat er immer seine geringsten Aufgaben selbst gemacht. Er hat sich an jedem finanziellen Aufruf zu spenden sich beteiligt. Er hat eine Frau, 2 Söhne und 3 Töchter hinterlassen. Möge Allah sie allen Standhaftigkeit verleihen. Das zweite Janaza-Gebet ist von Frau Sahibzadi Amat Sami Sahib, die Tochter von Hazrat Mir Muhammad Ismail Sahib Razilanho, und war die Frau von Sahibzada Mirza Rafi Ahmed Sahib. Sie ist am 3. Oktober 10 Uhr morgens in Rabwa gestorben. Sie ist 1937 geboren worden, ging in Qadian zur Schule, dann hat ihre Schule in Pakistan beendet, nach dem Umzug. In 1952 hat der zweite Khalifa Rasulullah ihr Nikah mit seinem Sohn Mirza Rafi Ahmed Sahib rezitiert. Und im Dezember 1953 fand die Rukhsana statt. Ihr Sohn sagt, bei Rukhsana gibt es heutzutage, sagt Huzur, ja viele Traditionen und es wird ja viel gibt viel Pomp und zur Schaustellung. Aber sie erzählte ihrem Sohn, als ich heiratete am 28. Dezember, das war Jalsa Salana, ich hatte Duty und Shadi oder Heirat war gar nicht geplant. Sie kam zurück und meine Mutter sagte mir, morgen heiratest du. Und meine Hände waren schwarz wegen Schmutz beim Duty, weil sie die große Töpfe gereinigt hatte. Die Frauen kamen zu ihm und zu ihr und machten ihre Hände sauber. Sie war sehr geduldig und auch die Ärzte haben zu ihr gesagt, dass sie nie solche Patienten gesehen haben, die so geduldig waren. Sie hat auch Krebs gehabt früher mal. Auch damals haben die Ärzte das Gleiche zu ihr gesagt. Sie hat lange Zeit bei der Jalsa Salana Aufgaben wahrgenommen. Sie hatte auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Angestellten.
In
Ihr Kinder sagen, dass sie auch in finanzielle Opfer sehr vorbildlich gewesen ist und sie hat oft gespendet, ohne dass wir davon etwas gewusst haben. Sie hat so einen kleinen Koran bei sich gehabt und den hat sie immer rezitiert, gelesen. Sie hat auch eine enge Beziehung zu Khilafat und hat auch ihren Kindern das Gleiche gesagt. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und ihren Kindern befähigen, ihre guten Eigenschaften fortzusetzen. Das dritte Janaza-Gebet ist von Chaudhry Khalid Ahmed Sahib, der Sohn von Chaudhry Muhammad Sharif Sahib aus Sahiwal. Er ist am 26. September in Deutschland während eines nach einem Unfall gestorben.
In 1933
ist er geboren worden. Sein Vater war ein Sahabi, Gefährte von Hazrat Masih Maud Islam. Er war lange Zeit auch Amir Jamaat von Sahiwal. Sein Großvater war derjenige, der beim Kauf des Gebietes von Rabwa wichtige Dienste geleistet hat. Auch in den UK gibt es Verwandten. War in Karachi. Er war Mitglied von Qazaa Board. Er war auch Direktor von Fazli Umar Foundation. Auch in Qazaa Board. Auch ich hatte die Gelegenheit, dort zu arbeiten. Er war mit Gottes Gnade jemand, der gute Entscheidungen getroffen hat. Er hatte eine enge Beziehung zu Khilafat, war immer bei der Jalsa Salana hier und trotz seiner guten finanziellen Lage war er ein sehr einfacher Mensch. Jemand erzählte mir, dass er einen bengalischen Angestellten hatte. Er hat einmal laut zu ihm gesprochen oder und seine Frau sagte zu ihm am Abend, dass der bengalische Angestellter war sehr traurig darüber. Er sagte, oh, das war gar nicht meine Absicht, aber ich gehe sofort zu ihm und bitte ihn um Verzeihung. Er aus der Umgebung, wo er gelebt hat, hat er gutes Verhältnis zu den Einwohnern gehabt und sie haben auch ihre Absicht verkündet, nach Rabwa zu gehen, um an seinem Janaza-Gebet teilzunehmen. Er pflegte auch seinen Managern zu sagen, dass sie das Gehalt den Ehefrauen der Angestellten auszahlen sollen, weil diese Leute ihren Ehefrauen nicht das Geld geben. Er kümmerte sich sehr um seine Mitarbeiter. Er hatte auch viele Waisen unterstützt, aber ohne jegliche Zuschaustellung und hatte ein sehr gutes Verhältnis zu den Seinigen und auch mit Fremden. Er hat eine Frau, zwei Söhne und eine Tochter hinterlassen. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch der Familie Standhaftigkeit verleihen und den Kindern seine guten Eigenschaften fortsetzen, helfen.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.